Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Heute für euch am Mikrofon Ulrich Hägele. Am 28. Februar 2020 hatte die Liedermacherin Fee Badenius im Tübinger Club Voltaire einen grandiosen Auftritt. Das war kurz vor Beginn der Corona-Krise und wir wussten damals alle nicht, was uns in den Folgemonaten bevorstehen würde. Jedenfalls war der Tübinger Campusfunk mit dabei und hat den Solo-Auftritt für euch exklusiv aufgenommen. Heute bringen wir den zweiten Teil der Show. Der Sänger und Liedermacher Stefan Sulke sagte über Fee Badenius einmal, sie hat einen Stil gefunden, irgendwo im Niemandsland zwischen Satire, Chanson und Wehmut. Ihr hört nun Fee Badenius live im Tübinger Club Voltaire.
Heutzutage ist es ziemlich schwierig, in der Gesellschaft relevant zu sein. Alle Menschen sind begierig danach, irgendwie berühmt zu sein. Am besten ohne sich anzustrengen, einfach nur so fürs Vegetieren. Oder weil sie gute Fotos machen, beziehungsweise sehr gut retuschieren. Damit kommt man heute schon ziemlich weit. Also ergreife ich die Gelegenheit und nutze meine pure Existenz zur Erweiterung meiner Prominenz. Ich bring mich ganz groß raus. 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 Ich mache keinen Hehl daraus. Ich habe Potenzial. Ich denke, ich bin einfach ziemlich genial. Nur außer mir hat das noch keiner gecheckt. Darum habe ich mich selbst entdeckt. Ich bring mich ganz groß raus. Ich bring mich ganz groß raus. Ich lebe meine Träume aus und bring mich ganz groß raus. Ich hab genug Talent. Ich setz den neuen Trend. Denn ich bin exzellent, sodass mich bald schon die ganze Welt kennt. Heute Abend seid ihr mir noch nah. Bald schon bin ich ein Superstar. Ich bring mich ganz groß raus. Ich bring mich ganz groß raus. Ich bring mich ganz groß raus. Und jetzt bitte Applaus. Jetzt habe ich es falsch gegriffen. Das ist sehr gut an dieser Stelle.
Vielen Dank. Ja.
Manchmal falle ich hin und tu mir weh. Doch wenn's dann keiner sieht, steh ich wieder auf, mach mir nichts draus und sing ein kleines Lied. Aber wenn's einer gesehen hat und voll Sorgen zu mir rennt, schrei ich gleich ein bisschen lauter, denn ich hab dieses Talent. Manchmal tu ich, als ob ich weine, denn dann krieg ich meistens gar keinen Ärger mehr. Und dann tu ich, als ob ich weine, denn dann krieg ich meistens Schokolade, Schokolade hinterher. Manchmal streiten wir, dann gibt es Krach, dann hört man uns laut schreien. Da geht die Türe auf mit einem Mal und Mama kommt herein und sie ruft: Was ist denn hier los? Muss denn das schon wieder sein? Bist du schuld an diesem Chaos? Und dann schluchze ich laut: Nein. Und dann tu ich, als ob ich weine, denn dann krieg ich meistens gar keinen Ärger mehr. Und dann tu ich, als als ob ich weine, denn dann krieg ich meistens Schokolade, Schokolade hinterher. Und das Gemeine ist halt, dass es meinem jüngeren Bruder nie gelungen ist. Wenn man dann so sein Weinen vortäuscht und er guckt einen wütend an und man kann immer hinterm Rücken so, ah. Es sind sicherlich einige unter euch, die das auch können, auf Kommando weinen. Und ich kann euch nur raten, man kann das auch als Erwachsene noch wunderbar einsetzen. Speziell in Paarbeziehungen, aber auch sonst, wenn man irgendwo seinen Willen nicht kriegt. Ich finde, das ist eine Fähigkeit, die sollte man nicht mit der Kindheit ablegen. Und ich hoffe, es dauert lange, bis man meinen Trick entdeckt, weil mir Schokolade einfach ganz unglaublich lecker schmeckt. Und so lang tue ich, als ob ich weine, denn dann krieg ich meistens gar keinen Ärger mehr. Und dann tu ich, als ob ich weine, denn dann krieg ich meistens Schokolade, Schokolade hinterher. Schokolade, Schokolade, Schokolade. Schokolade, Schokolade, Schokolade hinterher. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich denke, das ist eine Reihe, die ich fortsetzen werde. Pädagogisch wertlose Kinderlieder. Weil das macht ja am meisten Spaß. Und ihr kennt das wahrscheinlich alle. Wenn so ein Kleinkind hinfällt und dann ist es eine Sekunde still und guckt so, ob jemand kommt. Also ich sehe das jedenfalls häufig. Wir kommen zum nächsten Gedicht und dann zum nächsten Lied. Ich male uns ein Bild von zu Hause. Mit Haus und Bäumen, Wasser, Wiesen, weißen Zäunen. Ich lass den Fluchtpunkt weg. Wir brauchen keinen. Jetzt sitzen wir in der U-Bahn und spiegeln uns im Fenster, um zu sehen, dass es uns gibt. Dann laufen wir durch die Stadt und malen ein Gesicht an jedes Haus, das noch keines hat. Gib mir deine Hand. Ich will dich begreifen. Sonst geh ich verloren im Träumereich. Dann laufen wir zusammen gegen den Einbahnstraßenschilderwald. Unsere Seelen bleiben jung und leuchten weit, nur der Asphalt bröckelt mit der Zeit. Wir sind so voller Frühling, wir können der Realität was vererben. Dann springen wir durch die Fenster und erschrecken die Gespenster hinter den Scherben. Gib mir deine Hand, ich will dich begreifen. Sonst geh ich verloren im Träumereich. Gib mir deine Hand. Ich will mit dir reifen. Unsere Welt ist an Träumen reich. Gib mir deine Hand. Begreifen, sonst gehe ich verloren im Träumereich, im Träumereich, im Träumereich.
Dankeschön.
gekommen zu einem tatsächlich ganz autobiografischen Lied. Und zwar habe ich auch dieses Lied für jemand Bestimmten geschrieben, und zwar für meine Mama. Und ihr müsst dazu wissen, dass meine Mama letztes Jahr im April verstorben ist. Die war schon ganz lange sehr, sehr schwer krank. Und deswegen war es sowieso eigentlich ein großes Geschenk, wenn man so will, dass sie noch so lange da war und wir die Gelegenheit hatten, uns Dinge zu sagen, die man sich sagt, wenn man weiß, dass man nicht mehr so viel Zeit hat, und auch Gefühle zu fühlen, die man dann fühlt, und ja, noch bewusst Zeit zu verbringen. Und ich dachte dann, ich wäre jetzt darauf vorbereitet. Aber als die Nachricht kam, dass es soweit ist oder soweit war, habe ich mich überhaupt nicht darauf vorbereitet gefühlt, sondern ganz leer gefühlt. Und mir fielen ganz viele Sachen ein, die ich noch nicht geklärt habe und noch nicht gefragt habe. Und bis heute fühle ich mich aber einfach ganz eng mit ihr verbunden, und das wird wahrscheinlich auch so bleiben, denke ich. Und deswegen habe ich ein Lied für sie geschrieben, und ich möchte das mit euch teilen, weil ich eigentlich sicher bin, dass viele hier im Raum das auch kennen, dass irgendwie man jemanden verliert oder dass man jemanden begleitet in einer Phase, ja, die schwer ist. Und der Tod gehört ja auch zum Leben dazu und auch zu meinem Leben und auch zu den letzten Jahren. Und deswegen möchte ich das Lied auch mit euch teilen, weil ich glaube, dass die Traurigkeit uns auch mehr verbinden kann, als dass sie uns trennt. Ich trank Kaffee und sprach gerade über Sinnloses, als mich diese Nachricht traf. Nicht unvorbereitet, aber dennoch hart, und mich völlig aus den Bahnen warf. Alles klar, alles okay, ich blieb noch kurz gefasst, starrte einfach vor mich hin. Dann allein in meinem Zimmer hat mein Herz gerast. Ich wusste nicht mehr, wer ich bin. Auf dem Weg zu dir geweint in Abteilen, mehr gehabt, mich zu beeilen. Und ich trage dein Lachen auf meinem Gesicht. Ich trage dein Lachen auf meinem Gesicht. Ich trage dein Lachen auf meinem Gesicht. Du bist nicht mehr hier, doch ich verliere dich nicht. Du brachst auf, du gingst den letzten Schritt allein. Wo du jetzt bist, ist unbekannt. Manchmal fühlt es sich noch so an, wie bei dir zu sein, dann wieder weit entfernt am Rand unserer Welt, dort wohin sich nur die Gedanken trauen. Ich schließ die Augen, um dich anzuschauen, und ich trage dein Lachen auf meinem Gesicht. Ich trage dein Lachen auf meinem Gesicht. Ich trage dein Lachen auf meinem Gesicht. Du bist nicht mehr hier. Ich trage nicht mehr hier. Doch ich verliere dich nicht. Dankeschön. Vielen Dank. Ich weiß, es ist für manche Menschen komisch, an so einer Stelle zu klatschen, aber ich finde es auch komisch, vorher zu sagen, klatscht bitte nicht. Aber für mich gehört das einfach zum Gesamten dazu. Und wir kommen jetzt zu einer Geschichte, zu einer weiteren Geschichte, die quasi von etwas erzählt, vielleicht um uns aus dieser Stimmung so langsam wieder rauszuholen, von etwas erzählt, was mir immer ganz viel Halt gegeben hat in meinem Leben. Und deswegen heißt die Geschichte »Die Kühlschränke meines Lebens«. Vielleicht gehöre ich zu einer Gruppe von Menschen, die nicht voneinander wissen. Oder ich habe einen seltsamen Ernährungsfetisch. Oder ich bin wirklich sehr, sehr einsam. Oder alles zusammen. Aber wenn ich mich in meinem geistigen Schaukelstuhl zurücklehne und über mein bisheriges Leben nachsinne, kommen mir vor allem die verschiedenen Kühlschränke in den Sinn. Ein Kühlschrank symbolisiert viele Dinge. Wohlstand, ein Zuhause, Licht, Wärme und Kälte. Bis heute ist es eine meiner ersten Handlungen, wenn ich nach Hause komme, im Kühlschrank nachzusehen, ob alles in Ordnung ist. Und ich weiß, ich bin damit nicht alleine. Manchmal in sehr dunklen Nächten sitze ich einfach neben ihm auf dem Küchenfußboden, lehne mich an, spüre sein vertrautes Brummen und hin und wieder macht er sein Licht für mich an. Ein Licht bei der Nacht, wie wir im Ruhrgebiet sagen. Und dann gibt es ein kühles Bier dazu. Der erste Kühlschrank, an den ich mich erinnere, ist der Kühlschrank bei meinen Großeltern. Er steht bis heute sehr ungünstig in der hintersten linken Ecke der Küche zwischen dem Geschirrschrank und dem kleinen Resopalplatten-Esstisch, leicht schräg unter einem Waschbecken, an dem die Putzlappen trocknen. Die Tür geht nach rechts auf, was den Zugriff zusätzlich erschwert. Aber wenn man wie ich klein genug ist, sich leicht unter den Tisch zu verkriechen, dann hat man freie Sicht auf die Schätze, die meine Oma bis heute dort versammelt. Reste von Geburtstagsnusstorten, eine große Auswahl an Joghurts, auch die mit den Knusper-Schokoladenecken, Wurstreste, Remouladen und immer ein bis zwei Senfgläser. Die guten, die man danach noch als Trinkgläser weiter benutzen kann. Bis heute trinkt man bei meiner Oma aus Senfgläsern, selbst bei großen Gesellschaften, was berechtigte Rückschlüsse auf den Senfverbrauch der letzten 50 Jahre ziehen lässt. Und ich habe vor wenigen Tagen gelernt, dass der eigentliche Begriff dafür Senfkristall ist, was mir sehr gut gefällt. Bis vor ein paar Jahren stand auf dem Kühlschrank obendrauf immer noch eine blaue Käseglocke aus Steingut. Als Kinder haben wir uns nur selten getraut, sie anzuheben, denn was darunter war, konnte einen umhauen. Dort bewahrte nämlich mein Opa seinen Blauschimmelkäse mit Kümmel auf. Je älter mein Opa wurde, desto länger blieb der Käse oft unter der Glocke liegen, bis er irgendwann komplett verschimmelte, der Käse. Mein Opa widmete sich dem Blauschimmelkäse mit großer Hingabe und versuchte immer mal wieder erfolglos, uns Kindern seine Leidenschaft näher zu bringen. Als es meinem Opa schlechter ging und er nur noch selten mit am Esszimmertisch frühstücken konnte, blieb der Käse lange, wo er war. Eine Woche bevor mein Opa starb, rief er mich an und meinte, es sei jetzt soweit, er wolle sich verabschieden. Und das konnte er tatsächlich, also eine Woche vor seinem Tod hat er alle Bekannten und Freunde angerufen und sich verabschiedet. Ich hatte mehrere entgangene Anrufe auf meinem Handy. Ich war gerade in der Schule bei einer Nachmittagsveranstaltung, habe zurückgerufen und er meinte dann, ja, also es ist jetzt soweit, alles Gute. Und dann habe ich gesagt, er soll sich bitte noch etwas Zeit lassen. Ich wollte noch mal vorbeikommen und fuhr im Dezember durch den verschneiten Vogelsberg in Oberhessen. Auf dem Weg dahin kaufte ich noch einen neuen Lattenrost. Das Ehebett, in dem meine Großeltern über 50 Jahre zusammen gelegen hatten, gab eine Woche vor dem Tod meines Opas den Geist auf. Und es war so ein Bett, was noch Sondermaße hat, also für heutige Verhältnisse, nämlich nur 1,90 lang und auch nur 1,60 breit. Und es gibt nur einen Laden noch in Deutschland, in dem es so alte Lattenroste in diesem Format gibt. Und das ist Witten. Zum Glück. Als ich eintraf, lag mein Opa auf dem noch stabilen Lattenrost auf der Bettseite meiner Oma, während sie es sich mit einer Matratze auf dem Fußboden bequem gemacht hatte. Mühsam wuchteten wir den neuen Lattenrost in das kleine Zimmer und bauten das am Fußende eingestürzte Bett neu zusammen, unterstützt von diversen Schraubzwingen und kleinen Holzklötzen zur Verstärkung der Eckstreben. Meine Mutter war auch da und wir drei Frauen saßen nun für einige Stunden weinend und lachend um das Bett meines Opas und waren einfach zusammen da. Mein Opa hatte immer wieder Atemaussetzer und wir dachten sicher alle, dass es bald soweit wäre. Wir stimmten ein Lied an, einen Segenskanon, und sangen weinend zu dritt die immer wiederkehrende Melodie. Zwischendrin glaubte ich zu spüren, wie mein Opa entschlief. Doch wir sangen einfach weiter, weinten und sangen. Plötzlich ertönte seine Stimme. »Das ist aber sehr lang, das Lied«, sagte er. »Genügt, genügt!« Meine Mutter und ich mussten so dermaßen laut lachen, wir wären fast geplatzt. Dann gingen wir hoch und kochten ihm eine Suppe. Ein paar Wochen später nahm meine Oma die Käseglocke, reinigte sie gründlich und stellte sie ins Regal, gleich neben die Senfgläser. Sie ist seitdem nicht mehr in Gebrauch. Die nächsten Kühlschränke, die sich mir besonders ins Gedächtnis gebrannt haben, sind die meiner Mutter und meines Vaters. Ich kann mich bezeichnenderweise nicht erinnern, wie unser Kühlschrank aussah, als meine Eltern noch zusammenlebten. Aber als sie sich trennten, offenbarten sich anhand der Kühlschränke ihre Verschiedenheiten besser, als jeder Paartherapeut das hätte analysieren können. Meine Mutter konnte endlich ihren biologisch, dynamisch, ethisch, zuckerfreien, vegetarischen Stil durchziehen. Vegan gab es damals einfach noch nicht. Während es bei meinem Vater von nun an nur noch Fleischsalat, Coca-Cola, Chips frisch ungarisch und Lucky Strike Big Packs gab. Letztere natürlich nicht im Kühlschrank, aber auf dem Küchentisch daneben. In den ersten Monaten nach der Trennung war ich regelmäßig bei ihm zu Besuch. Dann gab es besagte Lebensmittel, sehr viel Fastfood, Kinobesuche und Sendung mit der Maus Videokassetten, die er nur für mich aufgenommen hatte. Da ich noch nicht lesen konnte, ich war ungefähr 4, zeichnete mein Vater eine Maus auf die Kassette. Den Videoapparat konnte ich zur allgemeinen Verwunderung schon mit großer Sicherheit bedienen. Nachts schlief ich auf der Couch und wenn mein Vater schnarchte, ging ich in die Küche und trank heimlich Cola. Das war sehr aufregend, auch für meinen Zahnarzt. Ich versuchte in der Zeit bei meinem Vater immer so viel zu essen wie möglich. Den Gesundheitswahn meiner Mutter ausgleichend stopfte ich rein, was ging, und er kompensierte sein schlechtes Gewissen mit diversen Milchschnitten und Burgern. Jedes Mal, wenn meine Mutter mich abholte, wog ich etwas mehr, was sie unglaublich wütend machte. Vermutlich zu ihrer Erleichterung wurden die Wochenenden bei meinem Vater mit der Zeit weniger. Später erfuhr ich, dass dies vor allem auf Wunsch seiner neuen Lebenspartnerin geschah. Und da mein Vater schon immer ein sehr angepasstes Verhalten Frauen gegenüber an den Tag legte, fügte er sich. Je nachdem, mit welcher Frau er zusammen war, war er plötzlich religiös, Vegetarier, Fußballfan, Esoteriker oder Landwirt. Bis heute weiß niemand aus der Familie, was eigentlich seine eigenen Interessen sind, ihn eingeschlossen. Als ich ihn später einmal besuchte, fanden sich in seinem Kühlschrank nur Lebensmittel seiner derzeitigen Lebensabschnittsgefährtin. Keine Spur von Cola und Fleischsalat. Bei meiner Mutter hingegen ließ der Kühlschrankinhalt bis zuletzt direkte Rückschlüsse auf ihren Gemütszustand zu. Der Kühlschrank ist riesengroß, mit Aluminium verkleidet und hat mehrere Fächer für Obst und Gemüse. Je nach emotionaler Lage liegen in diesen Fächern entweder frische Salatköpfe und Tofu oder zu Gummi gewordene Möhren und verschimmelter Frischkäse. Aus diesem Grund führt mich mein erster Weg, wenn ich meine Familie besuche, in die Küche. Ich checke den Kühlschrankinhalt, danach erübrigen sich viele Fragen und ich weiß sofort, an welcher Stelle das Gespräch ansetzen muss. Als ich von zu Hause auszog, war es endlich an der Zeit, mein Leben selbst zu ergreifen und meinen eigenen Kühlschrank zu gestalten. Leider waren meine finanziellen Mittel so beschränkt, dass es nur zu einer WG reichte, wo man sich den Kühlschrank teilen musste. Als die ersten BAföG-Zahlungen eingingen, lief ich sofort los und erwarb als erstes einen tiefgefrorenen Apfelstrudel mit Vanilleeis, den ich im Tiefkühlfach des WG-Kühlschranks verstaute. Als ich mich ein paar Tage später selbigem widmen wollte, lag der Strudel aufgetaut und vergammelt neben der Spüle. Was ich nicht bedacht hatte, war, dass ich nicht allein dort lebte. Meine Mitbewohner, 2 Medizinstudenten, hatten völlig andere Ideen davon, was man im Kühlschrank aufbewahren sollte. Um ihre Studien voranzutreiben, besorgten sie sich von der Metzgerei gegenüber Schweineorgane, mit denen sie den Kühlschrank befüllten. So fand ich statt meines Strudels ein Herz und 2 Lebern vor. Ich überlegte kurz, ob ich sie aus Rache essen sollte, entschied mich aber dafür, sie ihnen in ihre Zimmer zu legen. Dafür tranken sie den zu meinem Geburtstag eingekauften Wein aus. Als ich die WG verließ, räumte ich mein Kühlschrankfach leer und lebte von nun an endlich alleine. Da ich ein menschenscheuer Typ bin, selten Gäste habe und ansonsten auf Tour lebe, steht mein Kühlschrank überwiegend leer. Aber das macht nichts. Er ist mein Vertrauter, mein Freund und manchmal, in sehr dunklen Nächten, sitze ich einfach so neben ihm auf dem Küchenfußboden, lehne mich an, spüre sein vertrautes Brummen und hin und wieder macht er sein Licht für mich an, ein Licht bei der Nacht. Und dann gibt es ein kühles Bier dazu. Vielen Dank. Prost. Es gibt eigentlich nur ein Lied, was ich jetzt an dieser Stelle spielen kann. Es handelt indirekt auch vom gleichen Thema, also von Essen. Aber eigentlich handelt es, wenn man es genau nimmt, von den Konsequenzen, die das hat, wenn man, wie ich, Essen zu einer seiner größten Leidenschaften zählt. Und ich möchte an dieser Stelle verraten, dass alle Diätformen und Sportarten, die in dem Lied vorkommen, von mir persönlich getestet wurden. Also mindestens einmal auf jeden Fall. Überall Körperformen, ich geh mal besser meinen Körper formen. Ich hab laut BMI keine gute Figur, was mach ich nur? Ich geh mal lieber etwas workouten und ausschwitzen und ausformen und absitzen. Ich tu, was ich kann für ein Kilogramm. So viele Butterstücke symbolisieren mein Körperfett. Das finde ich gar nicht nett. Heißt das jetzt null Diät? Stufe 2 besteht aus einem Frühstück und Abendessen aus Eiweißpulver angerührt mit 8 Löffeln Rapsöl und Wasser. Ich geh mal lieber etwas weniger essen, etwas besser auf mich schauen, nicht alles in mich reinfressen und langsamer kauen. Sag mal, denken da auch Männer drüber nach? Oder sind das nur wir Frauen? Statt Mehlspeisen gibt's nur Broteinheiten. Statt All You Can Eat gibt's nur Kleinigkeiten zum Laben. Entschuldigung, essen Sie das auf oder kann ich das haben? Ich sehe überall Körperformen. Wer fordert bitte diese Körpernormen? Ich wiege gerne viel. Ich brauch das Bauchgefühl. Na gut, ich geh mal lieber Kohl kaufen und Fett verbrennen und zwinge mich, die Treppe rauf zu rennen. Ich geh Zumba tanzen, mach Pilates und Bauch-K.O. Das heißt wirklich so und fühlt sich auch so an. Leider haben wir in ihrer Größe keine Hose, aber nach ihrer Metamorphose, das könnte doch ihre neue Motivationshose werden. Motivationshosen sind die Hosen, die wir uns zu klein kaufen, in der Hoffnung, versehentlich hineinzuschrumpfen. Und ich habe jedes Jahr mehr davon. Überall immer diese Körperformen. Wer fordert bitte diese ganz enorm kleinen Kindergrößen, die keinem passen können? Ist man noch zu sehen, wenn man Größe 0 trägt? Normalgewicht, Idealgewicht, Fatalgewicht, kenn ich nicht. Adipositas, wen interessiert sowas? Für Smart Points, Ananas, Trendkost, Low Carb und FDH ist es noch nicht zu spät. 14 Tage, Bikini, Notfallplan, Abnehmen im Schlaf und Vollweib-Diät. Mit Lust essen, aber kein Fett, kein Zucker, kein weißes Mehl und regelmäßige Bewegung. Und was ist mit Verpflegung? Der perfekte geometrische Körper ist die Kugel. Ist das nicht wunderschön? Kommt, lasst uns essen gehen.
Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank. Im nächsten Lied geht es um sinnlose Dinge, die wir besitzen, und ich habe etwas wunderbar Verbindendes gefunden. Also man hat zu viel gegessen und arbeitet an den Folgen zu den sinnlosen Dingen, und das verbindende Element ist für mich Weihnachten. Ne? Also viel Essen und sinnlose Sachen, und deswegen kommt an dieser Stelle ein Weihnachtsgedicht. Das Fest ist aus, die Gans verspeist, die Plagegeister abgereist, die Stimmung mies. Den Kindern allen haben die Geschenke nicht gefallen. Die Schnauze voll, der Dank entfällt, das Singen endlich abgestellt. Das Sternlein singt, der Baum zerfetzt und dauernd ist das Klo besetzt. Vati und Mutti sind entzweit, das Engelein vom Hund entweiht. Nur noch ein Jahr, dann ist's soweit, endlich wieder Weihnachtszeit. So, vielen Dank. Ich habe einen Ratgeber von Marie Kondo gelesen. Vielleicht sagt euch der Name was. Die macht so japanischen Minimalismus-Lifestyle. Und die macht das wirklich sehr geschickt. Die hilft den Leuten wirklich, sich auf das Wesentliche zu reduzieren in der materiellen Sicht. Und dann hat sie, und das ist der perfide Plan, vor kurzem eine eigene Interior-Design-Linie rausgebracht mit Produkten, die man jetzt möglicherweise doch vermisst. Ne? Also sie kassiert doppelt, einmal wegschmeißen, einmal kaufen. Und es sind halt, das muss man ihr lassen, sie hat wirklich Sachen rausgebracht, die man braucht. Ne? Also sie hat da wirklich ausgewählt. Zum Beispiel mein Lieblingsgegenstand, den man bei ihr erwerben kann, ist eine Blumentasche. Also ist eigentlich ein Dreieckstuch, könnt ihr euch so vorstellen, was oben und unten eben offen ist, sodass man dann oben die Stängel und unten die Blüten oder andersrum rausgucken lassen kann. Und das kennen wir alle, ne? Dass wir auf dem Markt sind und uns denken, ach, ich wollte Blumen mitnehmen, jetzt habe ich die Blumentasche nicht dabei. Ne? So, dass, also wirklich, sie hat endlich eine Lösung für dieses Problem gefunden. Und naja, und ansonsten gibt sie einem eigentlich so verschiedene Sachen an die Hand. Also wenn du zum Beispiel von etwas zu viel hast, in meinem Fall Übertöpfe, ne? Also ich bin halt selten zu Hause und wenn ich zu Hause bin, tue ich meinen Pflanzen auch nicht gut. Ich habe, glaube ich, den schwarzen Daumen. Auf jeden Fall habe ich halt sehr viele leere Übertöpfe, ne? Und ich finde, es ist ein großes Mysterium, wie man das machen soll, eine Pflanze nachzukaufen, die in einen bereits vorhandenen Übertopf passt, den man abgeschätzt hat, ne? Von der Größe. Eigentlich guckt immer oben dieser Plastikrand raus oder sie versinkt so da drin. Deswegen kaufe ich dann zur Sicherheit immer noch einen Übertopf dazu und sammelt sich halt dann so an. Und sie sagt jetzt halt, stell deine 30 Übertöpfe vor dir auf und frag dich einfach, zu welchem von denen hast du die emotionalste Verbindung? Ja. Also, mir ist noch keine Antwort eingefallen. Auf jeden Fall, der zweite Weg ist, dass man einfach eine Liste abarbeitet und so Stück für Stück rangeführt wird an das Entrümpeln. Also Tag 1, geh in einen Raum und sortiere eine Sache aus. Tag 2, öffne eine Schublade, sortiere zwei Sachen aus. Tag 3, kann ich euch schon nicht mehr sagen, weil ich habe an Tag 2 ihr Buch aussortiert. So. Seitdem lebe ich ganz glücklich. Es gibt ja viele Dinge, die liegen plötzlich im Trend. Aber ich muss gestehen, die meisten davon bleiben mir fremd. Zum Beispiel Minimalismus. Was ist denn daran schön? Seit wann ist Aufräumen ein Grund, morgens aufzustehen? Warum soll die Wohnung so kahl sein? Wo bleibt denn da das Leben? Zum Beispiel alte Panini-Bilder, die an Hochbettbeinen kleben. Und all die verschiedenen Becher, die nicht zueinander passen. Ich meine, jetzt in so WG-Zeiten ist das nicht so dramatisch, aber wenn man halt dieses Weihnachtswichteln, also wenn man nicht weiß, was man schenken soll, weil man den Kollegen entweder nicht mag oder nicht gut kennt, meistens beides, dann gibt es ein Geschenk, das wirklich universell einsetzbar ist und das sind Becher. Ne? Weil die sind auch schon in den Geschenkeläden fertig verpackt. Da steht dann so ein sehr, sehr hässlicher Becher und dann ist da so ein bisschen so ein alter Früchtetee drin, so ein verstaubter Candystab, bisschen Folie drum, perfektes Geschenk. Freut sich jeder drüber, also meiner Erfahrung nach. Voll schön, den habe ich noch nicht. Das Blöde an diesen Bechern ist eigentlich nur, dass sie nicht kaputt gehen. All die verschiedenen Becher, die nicht zueinander passen. Und dieses hübsche Schlumpfdorf muss man wirklich stehen lassen. Schlümpfe können ja auch auf eBay noch sehr wertvoll werden, ne? Wenn ihr euch mal informiert. Die kann man doch nicht wegwerfen, das tut doch im Herzen weh. Wie die dann gucken, wenn ich mit dem Müllsack vor ihnen stehe. Für mich auch Aufräumlevel 1000, wenn man schafft, seine alten Kuscheltiere wegzuschmeißen. Also ich habe das vorgehabt. Ich bin hingegangen, die lagen jetzt jahrelang rum, ich schwör's. Bin ich entschlossen hin Und gucken die wieder so. Haben die jetzt jahrelang haben die nicht so geguckt. Habe ich es nicht geschafft und dann habe ich, das ist eine wahre Geschichte, eine Truhe gekauft und dachte, ich tue die in die Truhe, weil dann sieht es wenigstens aus, als würden hier Erwachsene wohnen. Ja, dann fiel mir ein, dass sie in der Truhe ja keine Luft kriegen, deswegen sitzen die auf der Truhe. Und all die Spielesammlungen mit fehlenden Figuren und auf dem Tisch liegen hochwertige kaputte Uhren, aber die kann man ja noch reparieren, das kann man alles gebrauchen. All die Ladegeräte, die in vergessenen Koffern auftauchen und jede Menge Einkaufstüten, um irgendwas zu transportieren. Und diese schöne Kühlschranktür werde ich zum Tisch umfunktionieren. Aufräumen, aufräumen ist plötzlich in. Wie kann es sein, dass nur ich irritiert davon bin? Ich muss vielleicht an dieser Stelle einfügen, dass es ein relativ langes Lied ist. Auch durch meine vielen Unterbrechungen, aber ich konnte halt bei dem Lied auch ganz schlecht aussortieren. Ich hab sehr viele Sachen, die liegen auf verschiedenen Haufen. Und dieses abgebrochene Stuhlbein, das werd ich noch auf eBay verkaufen. Ich habe Klamotten, da passe ich seit Jahren nicht mehr rein. Aber vielleicht krieg ich hart Magen-Darm und werd mich dann über sie freuen. Und ich weiß, Frauen denken so. Ich hab noch alte Handys, die meisten davon funktionieren, aber man kann mit den alten eben nur telefonieren. Und irgendwelche Kabel, wozu die gehören, hab ich längst vergessen. Neulich fand ich eine Aerobic-DVD, da hatte ich lange drauf gesessen. Und verschiedene Haushaltsgeräte, um irgendwas zuzubereiten. Und Dekorationsartikel für alle Jahreszeiten. Irgendwelcher Tinnef, so Verlegenheitsgeschenke von Leuten. Wenn die mich besuchen, muss alles da stehen, damit sie sehen, dass sie mir was bedeuten. Aufräumen, aufräumen ist plötzlich in. Wie kann es sein, dass nur ich irritiert davon bin? Ich könnte was aussortieren, weil ich das meiste davon nicht brauch. Oder alles verbrennen und es verwandeln in Asche und Rauch. Oder ich tu einfach so, als würde ich an meine Mitmenschen denken und stell meinen Müll an die Straße mit einem Schild zu verschenken. Doch ich habe mit Hügge und mit Marie Kondo so gar nichts am Hut. Ich sitz einfach so in meinem Chaos und fühl mich gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, Leute, damit sind wir beim letzten Lied angelangt. Und es freut mich immer sehr, wenn das jemand bedauert. Auf jeden Fall, bevor ich spiele, möchte ich mich wirklich von Herzen bedanken, dass ihr da wart und dass ihr so aufmerksam und zugewandt zugehört habt. Es hat sehr viel Spaß gemacht, für euch zu spielen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank an die ganzen wunderbaren Menschen, die hier hinter den Kulissen gearbeitet haben. Und besonders natürlich an Nils, an der Technik und aber auch an alle anderen. Vielen, vielen Dank. Und ich kann euch nur wirklich ermuntern, dass ihr auch weiterhin zu Veranstaltungen geht, nicht nur hier, sondern überall und insbesondere zu Leuten, die ihr nicht aus dem Fernsehen kennt. Es ist ja wirklich ein seltsames menschliches Phänomen, dass Menschen meistens dahin gehen, was sie schon kennen, weil sie dann immer sagen, ja, das habe ich im Fernsehen schon gesehen, fand ich es ganz gut, jetzt gucke ich es mir nochmal in echt an. Das kann ich persönlich überhaupt nicht verstehen, weil im Fernsehen habe ich selten was Gutes gesehen. Aber schon oft, wenn ich mich getraut habe, zu jemandem zu gehen, den ich noch nicht kannte, habe ich was Gutes entdeckt. Und deswegen möchte ich euch einfach dazu ermuntern, weiterhin zu den kleinen, versteckten, geheimen Orten zu gehen. Und hier speziell natürlich, wenn es so ein schöner Ort ist. Was ich auch noch sagen muss, ist, dass... ich versuche mal, Worte zu finden, um wieder an den Anfang zurückzukommen. Es gibt viele Sachen, die in der Welt passieren, zu denen man sich eigentlich äußern müsste, wenn man auf einer Bühne steht und ein Mikrofon hat. Und ich versuche das auch manchmal, aber ich finde es richtig schwer, dazu die richtigen Worte zu finden. Nicht nur, weil ich manchmal sprachlos bin, ob dessen, was da passiert, sondern auch, weil ich ganz oft mich überhaupt nicht qualifiziert fühle und immer denke, wer will denn wissen, was ich dazu sage? Und stattdessen empfinde ich es so und hoffe, dass ihr es auch ein bisschen so empfinden könnt, dass ein Abend mit mir und meinen Liedern, dass das ein gewisser Schutzraum ist. Und in diesem Schutzraum, da kommt manchmal ein bisschen von der Außenwelt rein, aber vor allem sind wir alle hier, um aufzutanken und euch mit ganz viel Liebe und Positivität hoffentlich aufzuladen. Und die könnt ihr dann nach draußen tragen und dann wird die Welt vielleicht auch ein bisschen besser. Auf jeden Fall. Genau der richtige Moment. Sehr gut, wir haben ohne zu proben, das muss man erstmal schaffen. So, und ja, was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn ich mich so umgucke in der Welt, dann denke ich manchmal, um die Welt zu retten, bräuchte man irgendwie Superhelden. Aber ich bin nicht sicher, ob es wirklich welche gibt. Und dann war ich sehr traurig darüber, über diese Gedanken. Und dann fiel mir ein, dass ja Superhelden im Alltag immer aussehen wie ganz normale Leute. Hm? Also jetzt Clark Kent und so, das weiß ja niemand von dem. Und was ja wiederum die Möglichkeit eröffnet, dass vielleicht hier heute Abend auch Superhelden anwesend sind, halt inkognito. Und das wiederum heißt, es gibt noch Chancen, die Welt zu retten. Und vielleicht bin ich ja auch eine Superheldin. Und ihr ahnt es noch nicht. Und ich möchte noch vorher sagen, dass es ein Lied ist, wo ihr gerne mitsingen sollt. An einer Stelle. Es ist so, wenn ich im Publikum sitze, finde ich Mitsingnummern immer richtig blöd. Aber sobald ich auf einer Bühne stehe, denke ich immer, ist voll die gute Idee. Und jetzt stehe ich halt hier, deswegen habt ihr die Chance mitzusingen. Euer Text ist ganz einfach. Es ist nur das Wort Superhelden-Team. Und ja, vielleicht habt ihr ja Lust, dem Team beizuwohnen. Schön. Unter deinem Pulli verbirgst du Maske und Umhang, sonst bist du ganz still, doch in der Dämmerung das Gefühl, alles verschlimmert sich. Aber jetzt bist du da und du kümmerst dich. Du gründest einfach ein Superheldenteam und rettest die Welt ganz alleine. Du bist dein eigenes Superheldenteam und rettest die Welt. Denn mit dir rechnet keiner, mit dir rechnet keiner. Also ich habe so gedacht, dass wir gleich das mehrmals hintereinander zusammen singen. Du bist dein eigenes Superheldenteam. 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 Superhelden. Du bist dein eigenes Superheldenteam. 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 Du bist dein eigenes Superheldenteam und rettest die Welt. Denn mit dir rechnet keiner, mit dir rechnet keiner. Vielen Dank fürs Zuhören. Nicht aufdrängen, aber ich bin, wenn ich im Publikum bin, finde ich es auch total blöd, wenn man sich lange bitten lässt. Wünscht sich irgendjemand irgendwas? Kennt jemand irgendein Lied, das ich noch nicht gespielt habe? Ja,
das kann ich spielen. Es ist gut, es ist eins von den beiden, die ich vorbereitet habe. Tatsächlich.
Ich glaube, es passt nicht nach Tübingen, das andere. Oder gerade. Okay, aber ich fange mit Karte an, weil es gibt nichts, also nichts Schmeichelnderes für einen Künstler, wenn jemand Sachen kennt und reinrufen kann. Deswegen, das ist, da muss man das sofort bedienen, weil man sich so gebauchpinselt fühlt. Und vielen Dank, also es hat echt sehr viel Spaß gemacht mit euch. Und das folgende Lied ist wirklich, das möchte ich an dieser Stelle preisgeben, zu 100% autobiografisch. Und es ist eben für alle, die schon mal einen Kater hatten. Werde ich morgens wach, ist sein Gesicht das erste, was ich sehe. Er will schon frühstücken, während ich noch ganz neben mir stehe. Er kontrolliert mein Zähneputzen und er überprüft die Zeit. Für Dinge, die ihm nicht nutzen, hat er weder Verständnis noch Mitleid. Er besetzt die ganze Wohnung und darin jedes schöne Plätzchen. Überall kleben seine Haare, dieses verdammte Schätzchen. Er fordert völlig selbstverständlich völlige Untergebenheit. Wer das nicht kapiert, den macht er auf seine Art gescheit. Er putzt niemals selbst das Klo, das könnte mir so passen. Und er schmust nur, wann er will, er lässt sich nicht einfach so anfassen. Ich bringe ihm nur das beste Futter mit, alles andere geht nicht. Spar ich daran, erbricht er sich dauernd voll eklig. Miau, miau, miets, 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 ich hab'n Kater, was mach ich bloß? Miau, miau, miets, 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 und ich werd ihn nicht los. Wenn ich nach Hause komme, liegen überall Socken und in jeder Ecke Katzenstreu in vollgepissten Brocken. Tagsüber schläft er, nachts kratzt er alles kaputt, dann ist er aktiv. Seiner Ansicht nach ist meine Vorstellung von Ordnung und Sauberkeit schief. Er ist ein Katzanova, er hat einen tierischen Drang. Darum markiert er gern und pinkelt überall dran, überall. Ja, selbst meinen Toaster hat er nicht verschont, sondern abgecheckt. Jetzt könnt ihr euch selbst vorstellen, wie so ein Toast schmeckt. Tatsächlich war es so, und das ist eine wahre Geschichte, also mein damaliger zukünftiger Ex-Freund war das erste Mal bei meiner Familie zu Besuch. Nee, Waldorfpädagogik. So, also er war das erste Mal bei meiner Familie zu Besuch und meine Mutter, die war schon immer ziemlich gechillt so, aber wenn man frühstückt und hat Gäste, dann kriegt auf jeden Fall der Gast das erste Toast. Ne? Und ich weiß jetzt nicht, ob ihr alle aktiv den Geruch von Katzenurin euch in die Nase rufen könnt, so im Gedächtnis, aber ich wette, ihr habt es noch nicht erhitzt, weil da eröffnen sich ganz neue Dimensionen in der Wahrnehmung. Und der Kater hat am gleichen Wochenende, und das ist wirklich wahr, auch noch in die Schuhe von meinem Freund geschissen. Und zwar nicht versehentlich. Also er hat das erstens noch nie gemacht und zweitens ging überhaupt nichts daneben. Also es war wirklich sehr gezielt und sehr unangenehm für alle Beteiligten. Und wie soll ich sagen? Man sagt ja immer, Tiere haben ein gutes Gespür für Menschen. Ne? Und rückblickend weiß ich sehr genau, was der Kater mir mitteilen wollte. Deswegen, falls ihr Haustiere habt, hört auf sie. Miau, miau, Miez, 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 ich hab einen Kater, was mach ich bloß? Miau, miau, Miez, 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 und ich werd ihn nicht los. Ich war ja schon mit ihm im Tierheim und ließ ihn gerne da. Doch die Heimleiterin sah ihn an und meinte, tut mir leid, aber der ist nicht vermittelbar. Miau, miau, Miez, 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 ich hab einen Kater, was mach ich bloß? Miau, miau, Miez, 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 und ich werd ihn nicht los. Miau, miau, Miez, 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 ich hab einen Kater, der hält niemals still. Miau, miau, Miez, 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 ist hier zufällig jemand, der ihn will? Okay, ich hau direkt noch den Rausschmeißer mit dran. Ne? Also ich meine, die Stufe ist schon hoch und ich finde, ich habe mich heute genug bewegt. Wir wissen ja, es wäre so gelaufen, ich wäre runtergegangen, ihr hättet weitergeklatscht, ich wäre wieder hier hochgeklettert, bleibe ich doch direkt stehen. So, ne? Was soll der Quatsch? Okay, ich schließe mit dem Lied, was mich total groß rausgebracht hat. Und zwar ist es ein Lied, das seinen Ursprung schon ganz früh in meiner Kindheit hat, weil bei uns zu Hause wurde und wird immer nur vegetarisch gegessen. Nur wenn wir unsere Oma besucht haben, dann gab es was Richtiges. Also hat sie immer so gesagt, jetzt dürfen die Kinder aber mal was Richtiges zu essen kriegen. Und also das Thema, dass Wurst aus Tieren gemacht ist, das kam bei uns deswegen auf den Tisch, weil mein jüngster Bruder, ich habe ja schon gesagt, ich habe 3 jüngere Brüder, und der jüngste, David, der war damals 3, der hatte einen Berufswunsch. Er wollte unbedingt Schlachter werden, wirklich wahr, weil er schlussfolgerte, dass es dann auch bei uns zu Hause Fleisch zu essen geben würde. Ist ja an sich klug gedacht. Ich habe natürlich als ältere Schwester versucht, moralisch zu intervenieren, habe gesagt, David, du kannst doch nicht die kleinen süßen Schweine töten. Und er sagte wörtlich, nicht die kleinen Süßen, die großen Fetten. Und er ist dann auch beruflich nur knapp dran vorbei und Physiotherapeut geworden. Böse Zungen sagen, es gäbe Parallelen. Auf jeden Fall, unser mittlerer Bruder, der fand tatsächlich einen Kompromiss und er sagte, ich werde keine Tiere mehr essen. Nur die, die man auf Brot schmieren kann. Heutzutage ernähren sich alle so gesund. Nur ich sehe ein Ferkel und mir läuft das Wasser in den Mund. Ich find es so schwer, ein Vegetarier zu sein. Nein, für mich kein Schnitzel. Nein, danke, nein, auch kein Fisch. Nein, ich mein, es sei denn das Schnitzel. Hatte eine schöne Kindheit. Ich wär so gerne lieb zu allen Tieren, nur warum hat Gott sie so lecker gemacht? Ich weiß, ich sollte mich genieren, doch ich denke an Serrano in der Nacht. Ich gebe zu, ich habe Fleischesslust. Fleischesslust. Ich bin mir dieser Peinlichkeit bewusst, doch ich habe manchmal Fleischesslust. Fleischesslust, dass Wurst aus Tieren ist, das hätte ich so gern ungewusst. Ich sehe in ihre Augen und schäme mich zurecht. Doch unterdrückt kriege ich es nicht. Was riecht hier so gut? Was kann das sein? Na, rate mal. Ein totes Schwein. Ich vollzieh auch keinen Beischlaf mehr. Ich lass mich nur bestäuben. Und bevor ich in ein Würstchen beiße, lass ich es betäuben und frage: Gibt's dich am Schnitzeltag in der Kantine oder war das deine Cousine? Ich gebe zu, ich habe Fleischesslust. Fleischesslust. Ich bin mir dieser Peinlichkeit bewusst. Doch ich habe manchmal Fleischesslust. Fleischesslust, dass Wurst aus Tieren ist, das hätte ich so gern ungewusst. Ich hab den festen Willen, ich bekomme das hin, weil ich sonst eigentlich ethisch ganz in Ordnung bin. Aber der Geist ist willig und das Fleisch ist zart. Vegetarisch leben ist so hart. Und manchmal erwisch ich mich im Sommer im Stillen, wie ich mir wünsche, nicht immer nur Gemüse zu grillen. Dann überkommt mich Fleischesslust, Fleischesslust. Ich bin mir dieser Peinlichkeit bewusst, doch ich habe manchmal Fleischesslust. Fleischesslust, Soja bringt leider keinerlei Erleichterung. Salami alaikum. Vielen, vielen Dank. Kommt gut nach Hause.
Febadenius live im Tübinger Club Voltaire. Heute der zweite Teil der Show, aufgenommen am 28. Februar 2020, exklusiv für euch hier bei Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Für die Technik verantwortlich waren Sergei Malzew und Klaus Klein. Eine Produktion des Tübinger Campusfunks Mikroeuropa 2022. Ein herzliches Dankeschön an den Club Voltaire. Damit wären wir am Ende unserer heutigen Musikbox angelangt. Weitere Infos findet ihr auf unserer Homepage unter www.mikro-europa.de. Am Mikrofon war Ulrich Hägele. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald.